Ja, und wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, Sie und euch alle mal wieder zu sehen. Ganz liebe Grüße von Rabea, meiner Frau. Die ist nicht da, nicht weil sie nicht mal mitkommen möchte, sondern weil ich eigentlich auch nicht da bin. Eigentlich hat unser Patenkind heute Taufgottesdienst, ist vermutlich jetzt schon nass. Und genau, ich werde auch deswegen nachher wieder auf die Familienfeier fahren. Aber ganz herzliche Grüße von ihr. Heute geht es um ein Thema, das man gestern überall im Fernsehen sehen konnte. Und ich meine jetzt nicht Fußball, nein. Ich meine, gestern konnte man zwar ganz viele Fußball sehen und die hatten auch was mit dem Thema von heute zu tun, denn heute geht es mir um das Thema Beten. Gestern konnte man ja viele betende Fußballer sehen. Man kann sich auch fragen, ob Gott seine Sympathien Bayern gegenüber immer noch nicht über Bord geworfen hat, dass sie immer noch mal Zweiter geworden sind. Naja, man konnte auch gestern im Fernsehen betende Angehörige bei Schlag den Raab sehen. Wer von euch hat das gesehen, diese Sendung? Ah ja, da einer outet sich. Zwei trauen sich, jawohl. Genau, da hat ein Kandidat 3 Millionen gewonnen. Da haben die Angehörigen auch 5 Stunden lang, ich glaube 5,5 Stunden, ich habe es nicht ganz gesehen, gebetet, sozusagen, dass er das gewinnt. Man hat sie immer wieder mit dieser Geste gesehen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Formen vom Beten. Und ich glaube, dass fast jeder Mensch betet. Immer wieder höre ich das von Menschen, die eigentlich praktizierende Atheisten sind, dass sie plötzlich beten. Nämlich dann, wenn gar nichts mehr geht. Und ich glaube, das kennen wir fast alle. Unsere intensivsten Gebete, die haben wir oft, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Die Gebete, die kommen auch ganz natürlich, da muss man sich nicht besonders für anstrengen oder es in den Terminkalender eintragen. Die kommen von ganz allein. Rabea und ich, wir hatten vor ein paar Monaten unsere Patenkinder zu Besuch und waren ein Wochenende bei uns und wir sind mit unseren Patenkindern dann an einem Mittag mit noch einer befreundeten Familie ins Schwimmbad gefahren. Und das war soweit sehr schön. Es gab nur ein kleines Problem. Mein kleiner Neffe, der konnte damals noch nicht schwimmen und, was jetzt nicht so schlimm ist, aber der war auch noch dazu völlig angstfrei. Und das ist eine ungute Kombination. Also es ist öfters vorgekommen, dass er einfach, ohne irgendwie nachzudenken, zack, ins tiefe Becken gesprungen ist, so nach dem Motto, ah ja, wird schon nichts passieren. Und das war dann so, dass ich das öfter mal hektisch von der Liege aufspringen musste und ihm hinterher ins Becken, um ihn da rauszufischen. Und dann war die Situation folgende. Rabea war mit den anderen Kindern im Innenteil des Bades und er wollte da hingehen. Und dann habe ich gesagt, ja, geh da rein, Rabea ist mit den anderen Kindern drin. Und ich lag schön gemütlich mit dem Freund auf der Liege und wir haben uns wunderbar unterhalten. Ich habe gesagt, ja, geh da mal rein. Und er ist da reingegangen und nach ungefähr 20 Minuten kommt Rabea mit den anderen Kindern wieder raus, aber ohne ihn. Und sie fragt, wo ist er? Und ich sage, ja, der ist doch bei dir. Nee, der ist da nie angekommen. Und das war so ein Moment, da wurde mir schlagartig sowas von schlecht. Und ich konnte wirklich nur noch so ein, oh Gott, nein, bitte, bitte nicht rausrufen. Bin dann da reingestürzt und ja, das war wirklich so ein Moment, da stand ich mit dem Rücken zur Wand. Da hatte ich die Fäden. Da hatte ich die Fäden nicht mehr in der Hand. Da wusste ich, mir kann echt nur noch einer helfen. Das Ergebnis von der Geschichte war, dass mein Neffe an dem Tag einmal vernünftig war, das war zum Glück in diesem Moment und er ist ewig um die Becken rumgelaufen und hat Rabea gesucht, ist zum Glück nicht, Gott sei Dank, nicht da reingesprungen. Und ich glaube, das war so eine ganz normale menschliche Haltung. Wenn wir wirklich verzweifelt sind, dann rufen wir zu Gott. Gebet, beten, so wie Jesus das versteht, das ist allerdings viel mehr als nur diese Verzweiflungsschrei, auch wenn die nicht falsch sind, aber da gibt es doch noch deutlich mehr. Und in der Bergpredigt, da sagt Jesus ganz schön viel dazu. Und wir werden heute so ein paar Bergpredigttexte zum Thema Gebet uns anschauen. Er sagt in Matthäus 6, und wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der großen Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, der wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redenwillens erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Jesus gibt uns hier einen Gebetsburger. Ja, also wie wenn man zu McDonald's geht und bestellt sich da einen Burger, so ist das, gibt uns Jesus hier so eine Art Burger. Es gibt, wenn ich da hingehe, man hat immer Deckel und Boden, dieses weiche Pappzeug, das könnte ich eigentlich immer direkt entsorgen. Deckel, Boden kann man weg, in der Mitte ist das wahre Gute, das Fleisch. Und so ist das auch hier bei dem, was Jesus uns hier gibt. Er sagt, er stellt zwei Arten des Gebets hier dar, die er eigentlich verurteilt, und in der Mitte kommt das Fleisch. Und wir schauen uns jetzt erstmal die Deckel an, Deckel und Boden. Das erste, das sind die Heuchler, wie Jesus das hier nennt. Könnte das auch mit dem griechischen Wort, das griechische mit dem Wort Schauspieler übersetzen. Das sind Menschen, die stehend, also weithin sichtbar beten und nicht etwa, um irgendwie andere Menschen damit auf Gott hinzuweisen. Nein, ihr Ziel ist, sie wollen gesehen werden. Ihr Ziel ist, dass alle Welt sieht, was für fromme Menschen sie doch sind. Das tun sie einerseits in der Gesellschaft. Jesus spricht hier von diesen breiten Straßen. Und sie tun das in den Synagogen, in den Gebets- und Gotteshäusern. Und Jesus sagt, hey, diese Leute, die sind nicht echt, das sind Schauspieler. Die beten nicht deshalb lautstark zu Gott, weil sie wirklich was bedrückt, sondern sie wollen von anderen Menschen geistliche Anerkennung bekommen. Und den Lohn, den sie wollen, sagt Jesus, den bekommen sie auch. Müssen aber nicht glauben, dass ihre Gebete erhört werden, denn es geht ihnen ja gar nicht um den Inhalt, es geht ihnen ja nur um die Ehre. Das ist die eine Gruppe, sozusagen der Deckel des Burgers, den Jesus so als Antibeispiel zum Beten nennt. Die andere Gruppe, der Boden, das sind die Menschen, gerade eine Folie weiter, das sind die Menschen, die meinen, durch besonders viele Worte, durch besondere Formulierungen Gott eher dazu bewegen zu können, was zu tun. Im Griechischen, da steht hier auch ein sehr klares Wort für das, was Jesus meint. Es geht hier nicht darum, dass man Gott nicht in aller Ausführlichkeit sein Leid klagen dürfte. Überhaupt nicht. Um was es hier geht, das ist ein sinnloses Geplapper von eigentlich bedeutungsleeren Silben. Hintergrund davon ist, dass es zu der Zeit Leute aus heidnischem Hintergrund gab, die meinten, durch eine mehr oder weniger endlose Aneinanderreihung von bedeutungsleeren Silben, von irgendwelchen Silben, ergäbe sich so eine Art magische Formel. So eine magische Formel, die Gott dazu bringt, etwas zu tun, was er ohne diese magische Formel nicht getan hätte. Und das ist Quatsch, sagt Jesus. Diese Formel, die gibt es nicht. Und was Jesus hier sagt, ist, Leute, ihr könnt doch nicht glauben, dass ihr Gott manipulieren könnt. Weder durch angeberische Gebete in der Öffentlichkeit noch durch irgendwelche Formeln. Diese Formeln gibt es nicht. Es gibt keine Wortabfolge, die Gott dazu bringen könnte, etwas zu tun, was er ohne diese Wortabfolge nicht getan hätte. Und diese beiden Gebetsformen, die haben eine Sache gemeinsam, nämlich sie machen Gott zur Witzfigur. Die erste, diese Angeberversion, die benutzt Gott und denkt insgeheim, dass Gott so klein ist, dass er nicht mitbekommt, was die wahren Motive hinter dem Gebet sind. Und die andere Version, die Gott durch spezielle Technik irgendwie bewegen möchte, diese Version oder die Menschen, die benutzen, die denken, dass Gott so klein ist, dass er nicht merkt, dass er hier wie so ein Automat benutzt wird. Und wenn man nur die richtige Kombination eingibt, wenn man nur die richtigen Tasten drückt, dann schon das richtige Ergebnis ausgespuckt wird. Und dazu, zu diesen beiden Formen, sagt Jesus ein ganz klares Nein. Und er bringt einen Gegenentwurf, eine Anweisung, wie wir, wenn wir beten, wie wir dann beten sollen. Und jetzt sind wir in der Mitte beim Fleisch. Die nächste Folie. Dieser Entwurf, den Jesus hier bringt, der fällt durch drei Akzente auf, die jeweils wiederum mehrfach vorkommen, also jeweils doppelt vorkommen. Und das erste ist authentische Privatsphäre. Gebet, sagt Jesus, ist etwas zwischen mir und Gott. Und zwar nicht zwischen dem Prediger oder dem Pastor oder dem, der hier jetzt vorne hinter der Kanzel oder hinter dem Pult hier stehenden Daniel, sondern zwischen dem ganz Privaten. Deswegen dieser doppelte Hinweis hier, geh in deine Kammer und nachdem du die Tür zugemacht hast, dann beten. Schließ alle Dinge aus, die dich davon abhalten können, authentisch zu sein, die dich dazu bringen können, selbst im Gebet, in dieser Zwiesprache mit Gott, selbst da noch irgendwie eine fromme Maske zu tragen. Es geht beim Gebet nur um Gott und dich. Und du musst Gott, das sagt Jesus, du musst Gott nichts vorspielen. Denn, das ist das Zweite, Gott ist in Verborgenheit. Gott ist im Verborgenen und Gott sieht das Verborgene. Auch das kommt hier zweimal raus. Gott brauchen und Gott können wir nichts vormachen. Er kennt uns. Psalmschreiber David schreibt in Psalm 139, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ich glaube, das haben wir auch. Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Ich weiß nicht, wie das für euch klingt. Das könnte einem ja schon fast Angst machen, so nach dem Motto, Big Brother is watching you. Aber für David ist das nicht so. Schon im nächsten Vers sagt er, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Und das zeigt Gottes Gegenwart, die ist wohltuend. Ist nicht irgendwie kontroll- oder überwachungsmäßig gemeint. Und das zeigt auch diese dritte Doppelung, die hier bei Jesus vorkommt. Und zwar ist hier mehrfach von Gott als Vater die Rede. Das heißt, er ist dein Vater, nicht dein Kontrolleur. Und der Vater, der kennt einen. Dem kann man nichts vormachen, dem muss man auch nichts vormachen, weil dieser Vater nur Gutes im Sinn hat. Und ich glaube, dass diese drei Punkte uns ganz oft nicht bewusst sind. Uns ist oft nicht wirklich bewusst, dass Gott der ist, der uns wirklich ins Herz schauen kann, der nur Gutes mit uns im Sinn hat und bei dem wir ganz authentisch sein können und sein sollen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass ich mit mehreren Christen zusammen gegessen habe. Und dann ging es irgendwie darum, okay, wer betet jetzt vor dem Essen? Und irgendwie hat sich keiner drum gerissen, also haben wir Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Ja, also so, dieses Kinderspiel, wer jetzt betet. Und dann hat der Verlierer sozusagen, hat dann gebetet, hat dann gesagt, großer Gott, wir danken dir, dass wir jetzt zu dir kommen können. Und wahrscheinlich hat Gott gedacht, ja, ist klar, warum muss denn der Verlierer mit mir sprechen? uns war, glaube ich, nicht wirklich bewusst, auch wenn das natürlich scherzhaft war, aber das ist uns oft nicht bewusst, dass Gott auch da ist, dass er ins Verborgene sieht, auch dann, wenn wir gerade nicht aktiv irgendwie am Beten sind, dass er einfach immer bei uns ist. Am Ende des Abschnittes, den ich gerade vorhin gelesen habe, da heißt es, dieser letzte Vers, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und das ist ein Vers, der hat mir doch schon so manches Kopfzerbrechen bereitet. Ich erinnere mich an viele Diskussionen im Hauskreis darüber, was das denn jetzt damit auf sich hat. Muss man jetzt eigentlich gar nicht mehr beten? Wenn Gott doch eh schon alles weiß, warum muss man es ihm denn alles nochmal sagen? Was soll das denn dann? Ist Gott vielleicht so eitel, dass er extra nochmal gebeten werden möchte? Ich glaube nicht, dass es bei Gebeten um Gottes geschmeichelte Eitelkeit geht. Bin mir aber auch sicher, dass Gott in unseren Gebeten nicht erst über unsere Nöte, über unsere Bedürfnisse informiert werden müsste. Nee, ich glaube, der Punkt ist, dass Gott an einer intensiven und intimen Beziehung interessiert ist. Eine Beziehung, die voll von Vertrauen ist, die Vertrauen als Basis hat. Und das Gebet, bin ich überzeugt von, ist unter anderem dazu da, dass dieses Vertrauen, dass das wächst, dass wir Vertrauen in Gott bekommen. In meiner Studienzeit, als ich noch studiert habe, viele von euch haben das vielleicht ähnlich erlebt, da war das Geld öfter mal eher knapp. Ich musste jetzt zwar nie hungern oder so, aber es gab eben Zeiten, da war das ein bisschen enger. Und ich hatte zwei Vorteile. Ich hatte eigentlich immer ganz gut bezahlte Nebenjobs. Das war ganz gut, die haben so für das Alltägliche gereicht. Aber wenn eben größere Sachen kamen, zum Beispiel war einmal eine größere Reparatur von einem Auto, da kam ich dann natürlich sozusagen in die Enge. Und da kam mein zweiter Vorteil sozusagen, meine Eltern. Ich hatte fantastische Eltern, die eingesprungen sind, die sich das leisten konnten, da einzuspringen. Und wenn da sowas kam wie mit dem Auto, einmal waren es 1.300 Euro und das war für mich einfach nicht zu stemmen, dann konnte ich sie anrufen und sie bitten, dass sie mir da helfen. Und wir waren glücklicherweise in der Lage dazu und haben das auch gern gemacht. Es gibt halt weniger Erbe, aber gut. Nein, die haben das einfach so gemacht. Und das hat unter anderem dafür gesorgt, dass ich meinen Eltern blind vertraue. Ich weiß, wenn heute irgendwas wäre, ich könnte hingehen und sie würden mir helfen. Dadurch, dass ich erlebt habe, dass sie auf meine Bitten reagieren, dadurch hat sich ein tiefes Vertrauen gebildet. Und das nicht nur über das Geld, auch sonst. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite von einem anonymen Spender monatlich 10.000 Euro überwiesen bekommen hätte, hätte ich zwar nie Geldsorgen gehabt, ich hätte das auch nicht abgelehnt vermutlich, aber da hätte sich nie dieses Vertrauen in meine Eltern bilden können. Und genauso ist es, glaube ich, auch mit Gott. Würde Gott uns auf wundersame Weise immer alle sozusagen diesen Blankoscheck ausstellen, immer alle Probleme aus der Welt räumen, immer alles regeln, wie wir uns das vorstellen, aber wir würden nicht merken, dass Gott das ist, der das immer tut, dann hätte das zur Folge, dass wir Gott eben nicht mehr und mehr vertrauen, weil wir eben nicht erleben, dass er auch der Vater für die extra Bitten ist. Wenn wir aber erleben, dass wir bitten, dass dann auch was geschieht, ist das eben eine ungemein vertrauensbildende Maßnahme. Deswegen, sagt Jesus, sollen wir beten, als authentische, als ganz ehrliche Menschen, die ehrlich vor ihren himmlischen Vater kommen. Und in diesem ganzen Zusammenhang von der Bergpredigt, vom Beten, geht Jesus dann einen Schritt weiter, dann gibt er das Vaterunser, dieses bekannte Gebet, als Art Mustergebet. Und da möchte ich heute gar nicht groß drauf eingehen, das ist viel zu komplex, um das noch in so ein paar Nebensätzen unterzubringen, das müsste man mal extra drauf schauen. Kommt also das Vaterunser als Mustergebet. Und dann geht Jesus noch einen Schritt weiter, ein paar Verse später sagt Jesus nochmal was für uns heute Morgen wichtig ist. Wir haben das gerade in dem letzten Lied auch gesungen, da sagt er, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm etwa einen Stein geben wird? Und wenn er ihn um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse oder sündhaft seid, wisst, wie ihr euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Und das ist so ein Abschnitt in der Bibel, der mir und ich glaube manchen von uns doch oft schwerfällt, den zu glauben. Ich glaube, wir haben das alle schon erlebt, dass wir um etwas gebeten haben und dann, soweit wir sehen konnten, daraufhin nichts passiert ist. Wo wir um etwas gebeten haben, das uns nicht gegeben wurde. Wo wir was gesucht haben und es nicht gefunden haben. Wo wir an eine Tür geklopft haben und die nicht aufging. Wenn jetzt also das so ist, dass diese Aussage von dieser Textpassage mit unserer Erfahrung nicht übereinstimmt, ich meine, was machen wir denn jetzt damit? Könnte ja denken, dass Jesus sich irgendwie im Zuge der Bergpredigt sich zu so ein paar unbedachten Äußerungen hat hinreißen lassen. Ja, dass er völlig elektrisiert war von der Riesenmenge, die da um ihn rum war, die ihn angefeuert haben, die ihm begeistert zugehört haben. Und dass ihm dann das sozusagen im Überschwang rausgerutscht hat. Er sagt, ja, wenn ihr bittet, dann bekommt ihr es auch. Dass er so im Fluss war. Könnte man denken, ist aber nicht so. Jesus thematisiert genau diesen Sachverhalt vom Bitten und vom Empfangen. Den thematisiert er mehrfach. Er erzählt zum Beispiel in Lukas 18 zwei Gleichnisse zu diesem Thema, die vom Prinzip dieselbe Aussage haben. Wenn ihr bittet, dann werdet ihr auch was bekommen. Der Punkt ist, das wird am Griechischen sehr schön deutlich, dass Bitten, Suchen und Klopfen, dass das hier keine einmaligen Aktionen sind. So nach dem Motto, lieber Gott, hilf mir bei der Vorbereitung für die nächste Predigt, danke, Amen, und dann mache ich los und mache mein Ding. Nein, diese Imperative bittet, sucht, klopft, die müssten eigentlich so übersetzt werden: hört nicht auf zu bitten, hört nicht auf zu suchen, hört nicht auf anzuklopfen. Im Deutschen können wir das nicht so richtig elegant ausdrücken. Im Englischen wäre das keep asking, bleib da dran. Auf Deutsch ein bisschen umständlicher: bleib dran, hör nicht auf zu bitten. Und die Frage, die sich dann mir direkt stellt, ist wie lang soll ich denn da dranbleiben? Wie lange sollen wir denn bitten? Reicht 10-mal? Reicht 50-mal? 100-mal? Braucht Gott 200 Einladungen? Und sind wir dann nicht schon wieder bei so einer Technik, bei so einer Art magischen Formel? Nach dem Motto, wenn du Gott nach der und der Technik bearbeitest, dann bekommst du schon, was du willst? Ich glaube nicht, dass es darum geht. Und der Text sagt aber doch ganz klar: jeder, der am Bitten bleibt, empfängt. Und wenn das wirklich damit das Ganze erledigt wäre, wenn da der Text aufhören wird, dann könnte man wirklich so eine magische Formel vermuten. Aber es geht ja hier weiter. Und Jesus macht den Vergleich mit den Eltern, die ihren Kindern ja Gutes tun, obwohl sie Sünder sind. Jesus spricht hier vom Wissen der Eltern und sagt dann: und er ist recht, weiß doch wohl euer himmlischer Vater, euer Vater im Himmel, was gut für euch ist. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt von allem. Glauben wir das oder glauben wir das nicht? Ich habe so den Eindruck, dass wir manchmal so ein Misstrauen Gott an der Stelle haben. Wir wissen oft ganz genau, wie Gott was, wann, wo und auf welche Art und Weise jetzt gefälligst zu tun hat. Wir wissen genau, was jetzt in der jetzigen Situation das Richtige wäre, was Gott tun sollte. Und wir bitten und sind dann ganz enttäuscht, wenn Gott nicht das getan hat. Wir sehen vielleicht gar nicht, dass er uns auf eine andere Art und Weise Gutes getan hat, eben in einer anderen Form. Und diese Passage von Jesus, die ist einerseits eine Aufforderung, an uns zu beten, die Dinge, die uns beschäftigen, wirklich vor Gott zu bringen, sie ihm hinzulegen und zu sagen: Gott, greif ein. Das ist eine Bitte oder eine Aufforderung, hartnäckig zu beten. Und gleichzeitig ist diese Passage auch eine Erinnerung an uns, wer wir in Wirklichkeit sind. Die Wörter bitten, suchen und anklopfen, das sind Wörter, die Bettler beschreiben. Das sind Handlungen von Bettlern. Und ich finde das toll, dass Jesus uns daran erinnert, hier, dass wir wirklich von Gott komplett abhängig sind. Wie ein Bettler, der irgendwo einfach sagt: kann ich was bekommen? Und man abhängig ist von dem Gegenüber. Für mich persönlich ist das immer wieder sehr wichtig, denn es kommt einfach immer wieder vor, dass ich zwischen diese gesunde Abhängigkeit zwischen mir und Gott, dass ich da auch eigentlich gute Dinge dazwischen schiebe. Meine Gaben, meine Talente, meine Ausbildung. Das schiebt sich da manchmal dazwischen und ich vergesse manchmal, wie sehr ich Gott brauche, wie alles, was ich tue, von seinem Segen abhängt. Deswegen diese Passage: bete hartnäckig und bete demütig. Und es gibt ein fantastisches Bild im Alten Testament, auf das ich neulich beim Hören von der Predigt gestoßen bin, wo das deutlich wird, wie jemand wirklich das, was ihn bewegt, mit diesen drei Kernpunkten, die ich versucht habe, heute Morgen so ein bisschen rauszuarbeiten, wie er das vor Gott bringt. Also mit diesem authentisch, ganz ehrlich sein, mit der Hartnäckigkeit und auch mit der entsprechenden Demut, wie er das vor Gott bringt. Altes Testament ist von einem König die Rede, Hiskia. Er ist König von Juda und er ist auf der einen Seite, Hiskia, der König von Juda. Auf der anderen Seite ist der König von Assur, heißt Sanherib. Und Assur viel größer und stärker als Juda und dieser Sanherib könnte Juda relativ leicht einnehmen. Und dieser König von Assur, der schickt Hiskia einen Brief, eine Nachricht, in dem er sagt, dass er sie vernichten wird, wenn sie sich nicht ergeben werden. Und in diesem Brief verspottet er Gott und schreibt: verlasst euch nicht auf euren komischen Gott, der wird euch vor mir nicht retten können. Schwierige Situation für Hiskia. Da droht ihm jemand die absolute Vernichtung an, spottet noch über seinen Gott und er als König muss jetzt irgendwie weise entscheiden, was er mit dem Volk macht, was er mit diesem Drohbrief macht. Was soll er machen? Und ich finde das Bild fantastisch. Da steht, da nahm Hiskia den Brief aus der Hand des Boten und las ihn. Dann ging er hinauf ins Haus des Herrn und Hiskia breitete ihn, den Brief, vor dem Herrn aus. Ich finde das genial. Hiskia sagt zu Gott, Gott, hier, lies dir das mal durch. Und dann geht es weiter, dann betet Hiskia, Herr Gott Israels, du bist es, der Gott ist. Du allein über alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Neige, Herr, dein Ohr und höre. Tu, Herr, deine Augen auf und sieh. Und nun, Herr, unser Gott, rette uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Hiskia bekommt diesen dramatischen Brief, diesen bedrohlichen Brief, der ihm Angst macht, und er legt ihn vor Gott hin und sagt, Gott, guck dir das selbst mal an, lies dir das mal durch, ich brauche deine Hilfe, und zwar ganz, ganz dringend. Gott hat da auf ganz tolle Art und Weise eingegriffen, kann man nachlesen, 2. Könige 19. Hiskia hat seinen ganz persönlichen Angstbrief vor Gott ausgebreitet. Es war eine Situation, die ihn überfordert hat, die ihn in die Enge gedrückt oder in die Ecke gedrückt hat, wo er gemerkt hat, hier komme ich allein nicht weiter. Und er sagt zu Gott, hier lies. Und die Frage heute ist, was ist dein Brief, den du symbolisch sozusagen vor Gott ausbreiten solltest? Was ist das für ein Stück Papier, das dir Angst macht? Vielleicht ein Haufen Rechnung, du hast keine Ahnung, wie du die bezahlen sollst. Vielleicht ist es ein Brief von einem Freund, von einer Freundin, die dich sehr verletzt hat. Vielleicht ist es ein Brief, wo dir dein Ex-Partner gesagt hat, dass Schluss ist. Vielleicht ist eine Diagnose, ein Befund vom Arzt, der dir Angst macht. Gleich nach der Predigt wird es so ein bisschen ein Musikstück geben. Ich glaube, das ist für uns alle so eine Gelegenheit, Gott sozusagen unseren Brief vorzulegen. Ihm, wie Hiskia, zu sagen, Gott, ich bin in der Situation, bin ich am Ende. Ich kann hier nichts mehr machen. Bitte greif du ein. Was ist das, das euch am allermeisten drückt, was auf eurem Brief steht? Paulus schreibt in Philipper 4, macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Und das bemerkenswerte Wort hier finde ich, in jeder Lage. Das heißt, alles, ganz egal was uns beschäftigt, können wir vor Gott bringen. Alles, was uns Kummer bereitet, alles, unter dem wir leiden, das können wir gleich alles vor Gott bringen. Und Gott wird uns hören. Vielleicht wünscht ihr schon lang einen Partner. Bring es vor Gott. Vielleicht ist es die Arbeitslosigkeit, die dir Angst macht. Bring sie vor Gott. Vielleicht sind es die Herausforderungen, die im Job wachsen und wachsen, wo man nicht weiß, wie man denen gewachsen sein soll, bringen sie vor Gott. Vielleicht ist die momentane Beziehung, von der man nicht weiß, ob oder wie sie noch weitergehen kann und soll, bringen sie vor Gott. Vielleicht Sünde in deinem Leben, Sünde, die dich quält, auch da gilt, bringen sie vor Gott. Alles in jeder Lage, alles, was uns quält, was uns belastet, sollen wir vor Gott bringen. Denn Gott, das ist das Fantastische, Gott ist keine bloße Energie, die irgendwie durchs Weltall wabert. Nee, Gott stellt sich gerade im Zusammenhang vom Thema Gebet immer wieder als Vater vor. Als Vater, der uns liebt und der uns Gutes tun will. Wir müssen auch nicht denken, dass das, was jetzt sozusagen auf unserem imaginären Brief steht, dass das irgendwie doof oder klein oder ja, dass die Sorge oder das Problem zu klein im Vergleich zu anderen ist. Alles zählt. Das, worum du dir Sorgen machst, das möchte Gott dir heute abnehmen. Denn Jesus selbst sagt, kommt her zu mir alle, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Gott segne euch. Amen.